ich wollte dir eigentlich was mitbringen.
Was?
Ich wollte dir Jans wat feinet mitbringen, nämlich Sülze.
Oh, das ist aber schade. Mann, das ist aber schade, dass du das nicht mitgebracht hast heute.
Hast du schon mal Sülze gegessen?
Wahrscheinlich schon irgendwie, aber jetzt nicht so, dass ich mich an das Erlebnis irgendwie erinnern könnte, gerade weil es für mich besonders einprägsam war.
Ja, ich muss auch erstmal nachschauen, was ist jetzt nochmal genau Sülze? Ne? Also so.
Müsste ich jetzt auch überlegen. Ich denke die ganze Zeit an so Aspik irgendwie.
Ja, ja, genau. Also ne? Sülze, ich kann dir mal ein Bild zeigen, das sind auch so feine Scheibchen.
Oh, okay, es ist schlimmer, als ich dachte. Ich dachte, es ist so Dosenwurst.
Ja,
das
hat mein Opa immer gegessen, so ja. Dosenwurst. Die fand ich damals schon
hardcore-ekelhaft.
Wirklich so, wenn der dieses Glas aufgemacht hat.
Es riecht doch Furz, riecht einfach so, als hätte eine Katze gefurzt.
Oh, also, können wir bitte mal kurz festhalten, was für ekelhafte Wurstsorten es in Deutschland gibt? Also, so wirklich ja. So Blutwurst aus der Konserve oder so Frühstücksfleisch aus dem Glas, alles was aus so einem Glas kommt. Und ich finde Sülze auch eben mega eklig. Meine Mutter hat manchmal so Sülzenaufschnitt in das Peak dann irgendwie gehabt oder keine Ahnung.
Ey, was dann da alles drin ist, was da so eine durchsichtige Scheibe, dann ist da so eine Möhre, so ein Ei und dann irgendwie so Fleischwurst und denkst du so, nee, das kannst du dir nicht morgens aufs Brötchen tun. Wenig Respekt hast du vor dir selber?
Das stimmt. Ich wollte es eigentlich machen wegen der Wissenschaft, weil ich uns damit konfrontieren wollte, wie es ist, Sülze zu essen. Weil jetzt stell dir mal vor, du würdest Sülze essen und da wäre jetzt nicht irgendwie so eine glückliche Kuh drin oder ein glückliches Schwein oder so eine glückliche Karotte, sondern einfach hardcore vergammelte Tierabfälle.
Mm, okay. So. Ja, also was wahrscheinlich wirklich...
Klauen von Tieren, Hörner,
Zehennägel,
Fellreste.
Oh, lecker.
Die Folge dieser Woche ist wirklich nichts für schwache Nerven. Also wenn ihr irgendwie mit Thema Fleischverarbeitung so ein paar Issues habt, dann vielleicht überspringt ihr doch einfach, weil es geht wirklich um Fleischverarbeitung unter den schlimmsten Bedingungen. All das gab es in der Geschichte und zwar 1919. Und diese Sülze hat so den Sülze-Unruhen in Hamburg geführt, 1919. Ja. Und... zu mehreren Toten. Und die Geschichte erzählt heute.
Das gibt's nicht.
Es gibt dumme Arten, wie man von uns gehen kann. Mit Heliumluftballon aufs Meer und schon war der Brudi von ein Terrorist verschickt eine Bombe an sich selbst und explodiert. Und so hat er sich im Gefühl darin gewöhnt, das nur wie mir. Darin gefällt das. Es ist absurd, doch.
Ihr hört Darin gefällt das mit Anna und Christian und heute geht es um die Wurst, nämlich die Sülzenunruhen von 1919. Unsere Geschichte beginnt in Hamburg, 1918 am Ende des Ersten Weltkriegs. Also kurz zum Verlauf des Ersten Weltkriegs. Deutschland war wirklich militärisch und wirtschaftlich schlecht auf den Krieg vorbereitet. Es gab im Land einfach zu wenig Vorräte. Mhm. Dazu gab es eine massive Blockade durch die Entente, also Frankreich, Großbritannien und Russland. Also viele Zufahrts- und Handelswege waren einfach blockiert und die Lebensmittellieferungen von neutralen Ländern, die reichten einfach nicht aus, um die deutsche Bevölkerung zu ernähren, tatsächlich. Mhm. Und dazu kommt dann auch noch einfach schlechtes Wetter. Ne? Also irgendwie, es gibt den sogenannten Kohlrübenwinter von 1916, 1917, der einfach dazu geführt hat, dass die meisten Menschen nur noch 1000 Kalorien zu sich genommen haben am Tag. Also so eine normale Tagesration ist so 2500 bis 3500. Das heißt, die deutsche Bevölkerung hat einfach gehungert. Zwischen 700.000 und 800.000 Menschen sterben an Unterernährung in diesen Jahren.
Boah.
Vor allem Frauen, Kinder und Senioren.
Boah, heftig.
Und 1918 sterben in Hamburg, wo unsere Geschichte ja spielt, täglich 800 Menschen an den Folgen von Hungerkrankheiten.
Krass.
Ja.
Das ist ja kaum vorstellbar, ne?
Es ist also richtig so ein kleines Dorf einfach jeden Tag ausradiert. Also nur in Hamburg.
Was heißt denn eigentlich Kohlrübenwinter? Ich denke die ganze Zeit darüber nach. Heißt das, dass sie dann nur so Kohlrüben gegessen haben, weil das das Einzige war, was noch auf den Feldern war? Oder was?
Kohlrübenwinter deshalb, weil da so ein paar Sachen zusammenkamen. Also es gab zum Beispiel auch eine Kartoffelfäule, die einfach dafür gesorgt hat, dass die Kartoffeln nicht richtig aufgegangen sind. Und dann hatte man eben in diesem Winter 16, 17 nur noch Kohlrüben, also Steckrüben.
Mhm.
Also das ist kein Spaß gewesen damals. Mhm. Und weil es kein Spaß gewesen ist damals, regelt die Ernährung auch die Kommission für Kriegsversorgung ab 1915 das Essen. Das Essen wird in sogenannten Kriegsküchen verteilt. Das sind so große Säle, wo einfach dann gekocht wird für die einfachen Leute aus dem Mittelstand und die Arbeiter. Und die essen dann einfach in solchen Fabrikhallen.
So rationiert quasi.
Genau, richtig rationiert. Und es werden immer mehr Menschen in solchen Kriegsküchen versorgt. Ende 1916 sind es schon 150.000 Portionen täglich. Mhm. Und auch da fängt schon an, die Qualität des Essens zu leiden, an eben dieser Art, wie man kochen muss, was man zur Verfügung hat. Ich habe ein Zitat von einem Hamburger aus dieser Zeit, der sagt, die stinkende Graupensuppe, die ungewürzte Salzwasser-Reissuppe oder die sauren Pflaumen mit Wassernudeln ohne Zucker sind nur mit Ekel und Brechreiz herunterzuwürgen. Also wir können sagen, schlechtes Essen und weniges Essen, gesellschaftliche Spaltung, die Leute sind gereizt. Also richtig gereizt.
Hangry sind die.
Die brauchen einfach mal einen Snickers.
Genau.
Ja, genau. Es gibt auch ein Zitat aus einem Polizeibericht von 1917, der einfach so ein bisschen klar macht, was da auf den Straßen auch einfach los ist. Also der Polizeibericht sagt, vielfach zogen große Trupps durch die Straßen von Brotgeschäft zu Brotgeschäft, wobei sich die Kinder durch Johlen und Schreien und die Halbstarken durch Gewalttätigkeiten hervortaten. Durch Werfen mit Steinen, Flaschen, Steckrüben und dergleichen wurden vielfach Ladenscheiben zertrümmert. Bei dem schnellen Umsichtgreifen der Unruhen war es der Schutzmannschaft nicht möglich, alle Brotgeschäfte genügend zu schützen. Wo die Beamten nicht schnell genug zur Stelle sein konnten, wurden die Läden geplündert und Sachschäden in den Läden angerichtet. In den Abendstunden rückte das herbeigerufene Militär heran.
Ja, klar.
Ne? Einfach krass.
Hunger ist einfach schlimm.
Ja, und was macht man jetzt, wenn man irgendwie gar nichts hat und irgendwie auch durch wetterbedingte Zufälle jetzt auch Kartoffeln oder so nicht aufgehen? Man sucht kreative Lösungen. Auch schon während des Ersten Weltkriegs etablieren sich sogenannte Surrogate. Also zum Beispiel, man hat aus Kastanien und Eicheln Kaffee gemacht. Das ist ein Kastanienkaffee. Den gab es auch im Zweiten Weltkrieg dann am Ende nochmal. Ne? Kann man sich vielleicht vorstellen, dass
irgendwie,
das
irgendwie, dass es braunes Pulver gibt, dass da irgendwas rauskommt, dass das schmeckt, kann ich mir nicht vorstellen, aber darum geht es vielleicht auch nicht immer.
Genau. Fleisch, was bis vor kurzem noch irgendwie von Kühen und Schweinen gekommen ist, kommt jetzt von Pferden, Kaninchen, Ziegen und Innereien. Ne? Also wird jetzt noch viel mehr verwertet. Mhm. Alles, was irgendwie ging, alles, was irgendwie Kalorien hatte, wird zu Essen gemacht. Und die Behörden kontrollieren auch nicht wirklich streng, was da jetzt genau irgendwie verarbeitet wird. Hauptsache, die Leute kommen über den Winter. Also hauptsächlich Leute werden satt.
Ja.
Die Inhaltsstoffe und Nährwerte des Essens sind ziemlich undurchsichtig. Und in Hamburg entsteht zu dieser Zeit eine neue Form der Lebensmittelindustrie, weil so Leute anfangen, nebenbei noch irgendwie Lebensmittel herzustellen. Und wie genau das funktioniert und was da passiert ist, erklärt uns jetzt unser Experte für heute, nämlich Uwe Schulte-Fahrendorf. Der ist Historiker und Autor.
Es wurde also versucht, alles, was nur irgendwie verwertbar war, für die Lebensmittelproduktion zu verwerten. Beispielsweise wurden Bucheckern zu Kaffee gemahlen oder Eicheln zu Kaffee gemahlen. Es wurde minderwertiges Tierfleisch verarbeitet. Aber es fanden sich eben auch eine Reihe von skrupellosen und windigen Geschäftemachern ein, die die Notlage ausnutzten, um aus diesen minderwertigen Produkten eben auch ordentlich Kapital zu schlagen. Und zu diesen eher unseriöseren und skrupellosen Geschäftemachern gehörte auch Jakob Heil.
Johann Jakob Heil, erster Protagonist der heutigen Folge.
Aha.
Er wird die Sülze Unruhen auf seinem Gewissen haben. Er ist schuld. Und wie genau das passiert tatsächlich jetzt? Also erstmal zu ihm. Man weiß gar nicht so viel über ihn. Es ist keine große Persönlichkeit, aber doch jemand, der zur falschen Zeit das genau Falsche gemacht hat und immer wieder versucht hat, damit durchzukommen. Er wird geboren am 21. Mai 1853 im hessischen Butzbach, zieht aber dann irgendwann nach Hamburg um. Nach offiziellen Angaben macht er seinen Abschluss als Gerber und Produktenhändler.
Gerber sind so Lederarbeiter, oder?
Ja, Gerber eigentlich sind Leute, die Tieren die Haut abziehen und daraus Leder machen.
Genau.
Also Haut und Fell. Es wird dann irgendwie weich und haltbar gemacht, zum Beispiel mit Tierfetten ab dem 19. Jahrhundert, aber auch mit Chemikalien passiert das. Und tatsächlich ist er also in dieser Tierverwertungsindustrie schon ganz oben angekommen. Ne?
Also er ist nah am Produkt.
Er ist ganz nah am Produkt. Wenn es jetzt irgendwie heute wäre und er würde irgendwie so ein nachhaltiges Berliner Food-Startup gründen oder so, vielleicht die Fleischmanufaktur oder so.
Unser Wagyu kommt aus Brandenburg vom Gütelhof. Genau. Da waren wir auch und haben uns persönlich davon überzeugt, dass sie nur dass sie nur Kastanien essen oder so.
Und so versucht er sich dann auch später nach außen hin zu verkaufen, dazu komme ich aber noch gleich. Mhm. Aber nach innen hin und was wir auch wissen über ihn, ist, dass er einfach richtig skrupellos ist. Und das wissen wir auch vor allen Dingen aus den Gerichtsakten.
Und was man eben kennen kann, dass er ja ein skrupelloser Geldmacher war, den das Wohl oder die Notlage der Bevölkerung im Prinzip nicht interessierte, dem es ausschließlich um seinen eigenen Profit ging.
Aber war er nicht auch in der Notlage?
Er war dann irgendwann nicht mehr in der Notlage. Aber gut, dass du sagst, und zwar gab es damals so einen blühenden Schwarzmarkt auch, ne, wo dann doch noch Sachen rumgekommen sind.
Okay.
Das konnten sich aber nur bestimmte Kreise leisten.
Doch nochmal so ein Schinken oder so.
Genau. Hey, ich habe nochmal ein paar Kartoffeln im Keller gefunden. Schau mal,
krass,
willst du nicht kaufen für 5000 Mark oder so.
Und er war dann in den richtigen Kreisen und kam auch mal an gutes Essen.
Okay. Genau, ich glaube nicht, dass er so Hunger gelitten hat. Ja, aber klar, sein Ziel ist damit auch klar, er will irgendwie auch rumkommen, Geld verdienen und tatsächlich das Beste aus einer schlimmen Situation machen. Und das Beste heißt hier nicht irgendwie dafür zu sorgen, dass die Bevölkerung gut ernährt ist, sondern dass er schön Patte macht, schön Cash. Jetzt sitzt er ja an der Quelle, ne? Du hast eben schon gesagt, er ist nah am Produkt. Ja?
Ah.
Er bezieht für seine Gerberei aus allen Teilen Deutschlands Teile von Tieren. Also Kalbs- und Rinderköpfe, Klauen, Hufe, Hörner, Schweife, Haare, Mähnen, Fischhäute und Lederabfälle jeder Art. Und dann hat er irgendwann die Idee, hey, ich könnte doch so ein Ersatznahrungsmittel herstellen und damit etwas dazu verdienen.
Nein, einfach nein, lieber Jakob. Also nur weil du gerade so ein Pferdeschweif vor dir liegen hast, denkst du jetzt nicht, du kannst ihn pürieren und daraus Kaffee machen. Bitte nicht. Stop it.
Ja, also er denkt sich ja so, hey, andere verdienen auch damit Kohle.
Oh.
Mit minderwertigen Tierteilen und dann kann ich das ja auch machen. Er verspricht sich davon auch einen hohen Profit, mhm, weil bei ihm in der Gerberei, das ist ja Abfall. Du kannst ja kein Leder machen aus einem Huf von einer Kuh oder so.
Ja.
Aber
auch keine Suppe.
Aber vielleicht kann man so einen kleinen Side-Hustle starten.
Oh.
Also so wie andere heute irgendwie auf Etsy kleine Stickereien verkaufen oder so Spruchshirts, denkt der sich, ach geil, jetzt erstmal Hufe und Hörner ein leckeres Essen verarbeiten. Am 20. März 1918 beantragt er eine Handelserlaubnis bei der Deputation für Handel, Schifffahrt und Gewerbe in Hamburg, um aus Rinderkopf- und Kalbskopfhäuten sowie Ochsenmäulern Sülze und Mock-Turtle-Ragout herzustellen. Ja, also es geht ja viel
ums Mock-Turtle-Ragout.
Ja, das erzähle ich ja gleich, was es ist.
Okay, danke.
Kurz erstmal, was genau ist Sülze? Also wir haben es ja am Anfang der Folge schon mal gestreift. Sülze ist in Gelatine eingemachtes, zerschnittenes Fleisch. Ne? Auch mal mit so ein Gemüse, ein bisschen Eier, ein bisschen Schmackofatz. Gelatine wird dabei selbst aus Kollagen gewonnen, das in Tierknochen drin ist. Also auch da ist er sehr, sehr weit an der Quelle, kann auch eigene Gelatine herstellen. Der hat also praktisch alles da in seiner Gerberei, um mal so richtig schön einen abzusülzen. Eigentlich ist es so ein klassisches Arme-Leute-Essen.
Ja.
Und für die Sülzen können aber jetzt mehr Teile des Tieres verwendet werden. Und deshalb ist das gerade in Zeiten von Nahrungsmittelknappheit ein sinnvolles Essen.
Ey, aber mal von der Grundidee ist es ja wirklich nicht schlecht, ne?
Genau.
Also wirklich Sachen zu verwerten, alles vom Tier sozusagen. Also ist ja eigentlich wieder eine sehr nachhaltige und eine sehr moderne Idee.
Ja.
So, wir haben mal meinen Eltern, weiß nicht, zum einem runden Geburtstag einen Besuch in einem ganz tollen Restaurant geschenkt. Und das war so ein, hier machen wir alles, ist auf diesem Hof, da wird alles selber hergestellt, wir machen alles selber, bla bla bla. Machen wir mit der ganzen Familie. Meine Schwester war damals schwanger, deswegen konnte sie das Rind, was die hatten, irgendwie nicht essen, weil das nicht ganz durchgekocht war oder so. Jedenfalls hat die dann immer was anderes gekriegt als wir. Und wir hatten dann halt als Hauptgang so Fleisch von so einem Rind, was da auf diesem Hof stand. Und meine Schwester hat einfach so einen Teller gekriegt, wo so ein Euter drauf war. So wirklich was aufgeschnittenes Euter mit so zwei Sitzen. Und dann stand noch ein Stück Euter von der alten Milchkuh. Und meine Schwester so.
Ey, das ist doch, boah, nee, Alter, nee.
Also es war halt, es wurde alles verwertet. Ich habe aber auch mich nicht
boah,
getraut, das zu essen.
Oh, nee.
Meine Schwester hat es auch dankend zurückgegeben, aber es tat mir so leid, weil sie eh schon so wenig an diesem Abend genießen konnte von dem ganzen Essen, weil immer irgendwas, was du in der Schwangerschaft nicht essen darfst. Und die durfte auch dann natürlich den Wein nicht trinken und alles und hatte immer irgendwelche komische Gerstensäfte dann als Begleitung. Und dann kommt dieses Euter und wir sind einfach komplett abgebrochen. Aber an diesem Hof war es halt so, hey, wir essen hier alles.
Ja.
Und das war halt natürlich eigentlich eine sehr gute Idee, aber in dem Moment kleiner Fail.
Ja, es ist schon irgendwie absurd, dass ich, beziehungsweise sehr, sehr viele Leute so zwei Kategorien haben von Essen. Mhm. Nämlich irgendwie, es kommt ja alles vom selben Tier. Aber einen Euter würde ich jetzt nicht essen, aber irgendwie ein Stück Fleisch aus der Lende schon.
Ja.
Also warum eigentlich? Ne? Also ja. So, was ist da jetzt eigentlich der Unterschied? Bei meiner Oma früher gab es an Weihnachten Zunge. Ah!
Ja,
eklig.
Aber nur, weil du weißt, was es ist,
ja.
Aber am Ende, vielleicht schmeckt es dir sogar, wenn du es nicht wüsstest, ja, was
ja.
Es ist.
Also das ist schon strange, also das ist schon irgendwie merkwürdig.
Ja, genau, wir standen natürlich auch, wir saßen auch alle davor und mussten lachen, aber es ist total richtig und total gut, dass alles gegessen wird, weil wenn wir Fleisch essen, dann wenigstens ja. Nichts übrig lassen, so, ne?
Aber Mock-Turtle-Ragout gab es da nicht bei deinem Essen?
Ich würde mich daran erinnern, wenn irgendwas so geheißen hätte. Das ist ein sehr guter Name und ich will jetzt wissen, was es ist.
Das ist eine Sache, die ich noch nie gehört habe, aber es gab es damals wirklich häufiger. Das ist eine Nachahmung von Schildkrötensuppe. Die gab es im 18. Jahrhundert wirklich und die galt damals als die Königin der Suppen. Zitat, so eine echte Delikatesse.
Echt?
Aber als Napoleon im 18. Jahrhundert die Kontinentalsperre verhängt hat, gab es keine Schildkröten mehr.
Mhm.
Und deswegen haben die Mock-Turtle, also so praktisch die Fake-Schildkrötensuppe entwickelt.
Aber was ist es dann? Eine
das
Schlange?
Ist Bestandteile oder was ist aus, sind zartes Fleisch, das aus ausgekochten Kalbsköpfen und Zungen gewonnen wird, Pilze, Gewürze und so kleine Klöpse.
Okay.
Auf Wikipedia steht, dass man Mock-Turtle-Suppe noch immer heute in Dosen in manchen Metzgereien bekommt. Also könnt ihr mal, falls ihr da draußen in the wild mal so Mock-Turtle-Suppe
wow.
findet, vielleicht im Norden sogar, schickt uns mal ein paar Fotos. Würde mich interessieren auf Instagram.
Wirklich? Oder schickt uns das auch gerne hier ins Büro und dann machen wir Verkostungen.
So, jetzt haben wir aber genug über Fleisch und Mock-Turtles gesprochen, wir müssen zurück zu Jakob Heil. Also, Jakob hat die Idee, dass er ins Lebensmittel-Game einsteigen will. Der sitzt ja jetzt auch mit seiner Gerberei wirklich an der Quelle. Und er sträubt sich auch nicht, sich als Wohltäter der Menschheit aufzuspielen. Ne? Er macht ja aus, sonst nicht für die menschliche Ernährung, Zitat, verwendetes Material, Essen für die Ernährung der Menschheit. Mit dem Claim geht er raus.
Natürlich.
Ja? Aber diese Handelserlaubnis, um die er sich bewirbt, die wird ihm erstmal verweigert. Aber es ist auch gar nicht so schlimm, lässt ihn die Behörde nämlich freundlich wissen. Nämlich Heil hat gar nicht vor, seine Produkte im Großhandel zu vertreiben, sondern er will Restaurants beliefern einfach. Und Restaurants beliefern, das geht auch ohne diese Lizenz.
Echt? Das
ja.
ist aber, das ist ja interessant. Also er kann es quasi nicht verkaufen an,
genau, an Endkunden.
An Endkunden, sondern aber schon an Restaurants.
Genau, also weil
was ist der Unterschied?
Wahrscheinlich sind die davon ausgegangen, da wird schon ein Koch sein, der weiß, was da drin ist.
Ah.
Und wenn der das kochen will, dann viel Spaß, wenn
Erfahren.
Du da so einen abgegerbten Lederschuh irgendwie.
Mockschuh.
Genau. Also jetzt hat die Bahn frei für sein Business. An der Stelle kann ich nochmal klein spoilern. Natürlich werden diese Dosen auch bei der normalen Bevölkerung landen, ne? Und nicht nur in Restaurants. Weil Restaurants war ein kleiner Markt.
Mhm.
Also hat nur der Adel dann noch gespeist.
Mhm.
Und die normalen Leute haben eben diesen Kriegsküchen gegessen oder
ja.
was halt eben so da war. Aber er will ja Kohle, ne?
Ja, ja, klar.
Naja, am Anfang seines kleinen Unternehmens kocht eine junge Mitarbeiterin von Jakob Heil, die heißt Meta Auguste König, Sülze und Mock-Turtle-Suppe und das so billig wie möglich.
Aha.
Also die versuchen wirklich, die Kosten unten zu halten. Es wird ja alles aus Abfällen hergestellt, die sowieso in dieser Gerberei kommen. Deswegen ist es auch günstig. Aber die Nachfrage steigt schnell an und Heil baut sein Business aus, stellt zusätzliche Leute ein in die Gerberei und so langsam wird so das Nebengeschäft zum Main Event in
mhm.
seinem Ding.
Mhm.
Die Gerberei rückt immer mehr in den Hintergrund. Seine heilsche Delikatess-Sülze preist er mit den Worten an:
Sülze von größtem Nährwert und delikatem Geschmack.
Hier ist auch eine kleine Werbung, die kann ich
ja
zeigen für seine Sülze. Sülzenfabrik, da siehst du die Manufaktur, ja, und kannst mal lesen, was unten steht, unten links.
Also oben steht Firma Heil Vornehme Sülzefabrik. Sehr vornehm, sieht man, was die da machen. Da stehen alle einfach eng an eng an so einem Tisch, wo, glaube ich, nur Hack-Shit ist. Drunter steht lecker, lecker.
Lecker, lecker. So, jetzt hast du schon gesagt, die stehen da so eng an eng.
Ja.
Eine Gerberei ist jetzt vielleicht auch nicht der hygienischste Ort, um Lebensmittel zu machen.
Ja, auch nicht
aber das ist Heil. Scheißegal. Anderen ist es aber tatsächlich nicht egal. Auch trotz Krieg, trotz Hungersnot gibt es eine Behörde in Hamburg und die schickt ihm einen Brief, dass sie mal vorbeikommen will, um mal zu prüfen,
ja.
ob das wirklich so lecker lecker ist.
Da kommt dann Günther Wallraff auch, ne, und macht mal so
genau,
ein Undercover.
Genau, macht sich mal so ein Schnurrbart.
Und dann sagt er, ist noch schlimmer als Burger King hier.
Ja, und dann reißt Heil so den Schnurrbart ab von ihm und sagt, geil, die kann ich in die Sülze packen. Also, in dem Brief heißt es, gelegentlich einer Prüfung wurde in den Fabrikationsräumen der Firma Jakob Heil, Kleine Reichenstraße 6, im Keller festgestellt, dass dort selbst Kopfhäute enthaart und zu Sülze bearbeitet werden. Der ganze Betrieb macht einen äußerst unsauberen Eindruck. Es wäre zu prüfen, ob diese Kopfhäute aus rechtmäßigen Schlachtungen herrühren und ob das Fabrikat in der Form, wie es von der Firma auf den Markt gebracht wird, hygienisch einwandfrei ist. Der wird jetzt geprüft, der Heil.
Ich muss da gar nicht prüfen. Das ist nicht.
Und er ist entrüstet, dass sich jemand irgendwie da so hinstellt und sagt, bei ihm wäre nicht alles picobello, bei mir ist alles super. Ja, aber tatsächlich, er spielt auf Zeit und versucht irgendwie diesen Prozess herauszuzögern, weil er weiß, hey, es sind sowieso chaotische Zeiten. Mhm. Ich tue den Leuten eigentlich einen Gefallen, indem ich hier diese Sülze herstelle. Und er ist sich sicher, am Ende des Tages wird da schon niemand so genau hinschauen, was ich hier mache, weil die Not wird immer größer. Ja, er spürt das ja. Und tatsächlich sagt er, ach, ich verspreche mich zu bessern und so, aber er macht eigentlich weiter so wie bisher. Ich habe unseren Experten übrigens gefragt, ob er die Sülze von Jakob Heil essen würde. Da sagt er das.
Gute Frage. Also hundertprozentig ausschließen würde ich es nicht, weil wenn ich Hunger leide, dann isst man wahrscheinlich auch viele Sachen, die man im normalen Leben nicht essen würde. Nun wusste die Hamburger Bevölkerung das ja nicht. Jedenfalls zunächst nicht, dass das halt schlechte Produkte waren oder aus Abfällen hergestellte Sülze war. Also ich persönlich hätte wahrscheinlich in der allergrößten Not auch dieses Zeug gegessen.
Ne? Also alle wissen, so geil ist das nicht, was der da hat, aber...
Vor der Umfeld?
Anfang 1919 läuft die Produktion von Jakob Heil auf Hochtouren. Inzwischen ist der Krieg vorbei. November 1918 hat er geendet. Und damals lebt gut eine 500.000 Menschen in Hamburg. Der Krieg ist zwar vorbei, aber es gibt immer noch politische Spannungen. Es gibt einen demokratisch gewählten Senat, aber immer wieder Auseinandersetzungen mit radikalen Gruppierungen. Das war damals einfach eine sehr, sehr aufreibende Zeit in ganz Deutschland. Und in Hamburg ist es eben nicht anders. Mhm. Die Leute haben immer noch nicht genug zu essen. Mhm. Die Situation ist nicht besser geworden. Deutschland wird immer noch blockiert tatsächlich, weil diese Verhandlungen noch alle nicht vorbei sind, zum Beispiel von den USA. Das läuft alles noch irgendwie schleppend an, die Lebensmittellieferung.
Also der Handel.
So, es ist einfach noch totales Chaos. Dazu kommt, viele Menschen sind arbeitslos, die einfache Bevölkerung leidet darunter am meisten und die Hamburger Ärzte und Ärztinnen sagen, viele HamburgerInnen sind unterernährt. Also das bringt auch viele Krankheiten tatsächlich mit sich, hatten wir eben schon mal kurz, zum Beispiel Blutarmut oder Hungerödeme, das sind so Wassereinlagerungen am Körper, vor allem durch zu wenig Eiweiß. Das ist eben krass, weil diese Schwellungen so stark sein können, dass sie kaschieren, wie unterernährt man eigentlich ist. Mhm. Und es sterben immer, immer mehr Menschen an Unterernährung. Es gibt immer mehr Diebstähle und Plünderungen und die Lebensbedingungen sind einfach unerträglich. Aber tatsächlich, auch der Schwarzmarkt blüht, ne? Aber die Stimmung ist einfach aufgeheizt. Und deswegen habe ich jetzt das auch nochmal geschildert, weil das ist so ein bisschen die Grundvoraussetzung für die Sülzenunruhen, die passieren werden. Das ist einfach so, die Leute gehen auf dem Zahnfleisch. Ja. Es könnte jeden Moment explodieren. Man sucht eigentlich nur noch einen Grund. Zurück zu Heil. Der macht munter weiter, auch wenn sich immer mehr Leute über ihn beschweren. Auch da scheint es irgendwie eine Art von Eskalation zu geben, dahingehend, was er irgendwie umsetzt in Sülze, wie viel Geld er wirklich noch verdienen will. Also zum Beispiel erstattet ein Nachbar von Heils Fabrik irgendwann Anzeige wegen Geruchsbelästigung.
Oh.
Es stinke so sehr, dass es unmöglich wäre, sich zu Hause aufzuhalten. Polizei kommt dann und sagt, auf dem Platz werden abgezogene Kalbsköpfe zu Gulasch verarbeitet. Der Anlage entströmende Geruch muss auf die Dauer belästigend wirken. Wenig später finden dann ArbeiterInnen von Heils Fabrik unter den Kalbsköpfen auch einen Hundekopf und rufen die Gesundheitspolizei. Aber Konsequenzen scheint das Ganze irgendwie nie gehabt zu haben, weil vielleicht hat ja auch Jakob Heil die Polizei mit Geld bestochen. So geht damals das Gerücht.
Shit.
Okay, jetzt kommen wir mal zum Tag des Fails. Es ist Hamburg, Montag, der 23. Juni 1919. Es ist noch früh am Morgen, aber es sieht schon so aus, als würde es ein sonniger, warmer Tag werden. Der Fahrer, der von allen nur Rüssau genannt wird, hält mit seinem Wagen vor der Fleischwarenfabrik Heil & Co. in der Kleinen Reichenstraße in Altona. Er soll hier Fässer mit verdorbenen Abfällen abholen und sie nach Ochsenwerder zu einem Bauern zu bringen. Und er will den Abfall als Gülle auf seinen Feldern rausbringen. Rüssau ist heute aber so ein bisschen clumsy unterwegs mit seinem kleinen Wagen. Beim Verladen der Fässer kippt ihm aus Versehen eins um. Mhm. Das Holzfass zerbricht und ein stinkender gelblicher Brei kippt auf die Straße.
Boah.
Der Hamburger Korrespondent, das ist eine Tageszeitung, damals schreibt, eine breiige, undefinierbare Masse sei ausgetreten.
Das ist wie so eine Walexplosion, das hat man doch schon. Genau. Wo sie durch Seoul fahren und der Wal genau mitten auf der Hauptstraße explodiert.
Ja, aber natürlich irgendwie so ein Unfall lockt Schaulustige heran. Ein paar Arbeiter, die zufällig in der Nähe stehen, wollen genauer wissen, was da so krachend auf die Straße geknallt ist und jetzt so übel riecht. Ja, sie behaupten, dass das von den Fässern der Heilschen Lebensmittelfabrik kommt. Und wie ein Lauffeuer verbreitet sich dann das Gerücht, dass das, was so stinkt und dieser Brei, das ist, was man sonst eigentlich isst.
Krass.
Nämlich die Heilsche Delikatess-Sülze. Und tatsächlich ist es damals so, super viel relativ schnell passiert gleichzeitig. Rein zufällig kommt ein Mitglied des großen Arbeiterrates, Heinrich Jacobi, der Preisprüfungsstelle und des Arbeitslosenrates vorbei, um sich der Sache direkt anzunehmen. Also jemand, der entscheiden kann, der soll jetzt mal die Fabrik nur oberflächlich inspizieren. Und dann finden sie im Hof schon alles Mögliche an Fellen, Häuten und Säcken, die teilweise mit einer dicken Schimmelschicht überdeckt wurden. Drei Männer gehen weiter in den Keller. Dort zieht einer von ihnen einen Kopf aus irgendeinem herumstehenden Behälter und sagt, Hurra, da haben wir ja einen Hundekopf. Und sie finden auch dort grünlich schimmernde Tierhaut. Die drei lassen sich dann Sülzeproben mitgeben, um sie bei der Gesundheitspolizei abzugeben. Aber während die drei da so ihre Runden ziehen und jetzt überprüfen, okay, was hat es mit diesen Gerüchten, diesem Fass jetzt auf sich, versammeln sich immer mehr Menschen vor der Fabrik um das stinkende und kaputte Fass. Die Stimmung wird immer aufgeladener und das Gerücht, dass sich um den Abfall, um Essen handelt, lässt die Gemüter überkochen. Die Polizei, die jetzt in der Zwischenzeit auch herbeigekommen ist, kann die Leute nicht mehr abhalten davon, in die Fabrik zu stürmen, um genau zu schauen, was da jetzt eigentlich los ist. Dort treffen sie auf die drei Männer, die gerade dabei sind, die Fabrik zu untersuchen. Mhm. Heinrich Jacobi, also der Vorarbeiterrat, sagt, hey Leute, beruhigt euch. Wir müssen ja erstmal gucken, was hier los ist.
Ja.
Aber der Trubel draußen ist so stark gewachsen, dass kurze Zeit später gut 1000 Menschen die Fabrik stürmen.
Krass.
Also, das hat sich so schnell verbreitet.
Also kommt so ein richtiger Mob. Genau. Alle sind sauer, weil die diese Sülze fressen und jetzt Angst haben, dass da Scheiße
genau.
drin ist.
Genau. Ich habe dann auch zu der Zeit gedacht, sag mal, wo haben die denn die Zeit her? Wo sind die denn so? Die sind ja alle arbeitslos. So, die Leute haben einfach nichts zu tun nach dem Krieg.
Ja.
Die sitzen da, die haben nichts zu essen und jetzt plötzlich ist da jemand, der irgendwie dir Scheiße zum Essen gibt und richtig so ein Gammelfleischskandal irgendwie da auslöst. Und dann, klar, da geht man dann hin, gucken, hat man was zu tun an dem Tag. Genau, die Situation ist komplett chaotisch. Die Leute hauen auf Heil ein und rufen, wenn die Behörde uns nicht helfen kann, dann helfen wir uns selber.
Also er ist auch da dann? Ist er nicht abgehauen?
Er ist da.
Das ist doch der Moment, wo er durch die Hintertür geht.
Ein Augenzeuge sagt, immer wilder schien die Masse, immer rasender tobte sie und wollte ihre Opfer haben.
Oh oh.
Die Polizei kommt, will ihn schützen, um ihn in ein Krankenhaus bringen. Der Krankenwagen kommt aber nicht weit, weil die ganzen Leute den Krankenwagen umzingeln und so rumruckeln. Die Leute reißen ihn also praktisch aus dem Krankenwagen raus, holen ihn da raus und werfen ihn in die kleine Alster.
Was?
Ja, ich kann dir eine Karikatur zeigen von diesem Vorgang.
Sieht ein bisschen süß aus. Ist er in so einem Wasserbecken halt, ja. Und drunter steht Vollstreckung und Rettung aus höchster Not. Der verprügelte Übeltäter wird ins Wasser geworfen, gerettet und nach Hause gefahren. Oh.
Ja, krass.
Kann er schwimmen?
Ich nehme an, dass er schwimmen konnte, aber tatsächlich hat er Glück gehabt, denn zwei Polizeileute holen ihn aus dem Wasser raus und retten wahrscheinlich sein Leben. Man muss ja auch sagen, er wurde gerade verprügelt, ne?
Ja, ja.
Also selbst wenn er schwimmen konnte, ich glaube, geil war das nicht. Ich finde diese zeitlichen Abstände so interessant an diesem Fall, weil normalerweise dauert sowas Monate, aber er wird aus der Alster rausgezogen, aus der kleinen Alster, dann sofort ins Rathaus gebracht, wo er dann ins Polizeigefängnis kommt und dem Verdacht der Nahrungsmittelfälschung weggeknastet wird, mal kurz. Genau, also er ist schon U-Haft gepackt, der gute Jakob Heil.
Und das ist jetzt wirklich alles, weil einmal so ein Fass Müll umgefallen ist.
Genau, an so einem Morgen. So.
Wahnsinn.
Ich habe eben schon gesagt, irgendwie 1000 Leute sind in dieser Fabrik drin. Ne? Ein anderer Teil der Meute hat die Abfallfässer von Heils Fabrik auch schon zum Rathausplatz gebracht. Also die holen diesen Wagen, den der Rüssau beladen wollte und bringen ihn zum Rathaus, um zu sagen, hier ist das was...
Das Corpus Delicti!
Genau. In der Menge reichen sich die Leute dann noch andere Fälle von Hunden, Katzen und Ratten rum, die angeblich aus der Fabrik von Heil stammen und sagen so, hey, schau mal, was der uns zum Essen gibt und so.
Mhm.
die ganzen Beweise, die da jetzt irgendwie auf diesem Rathausplatz sind, machen die Leute noch viel, viel wütender. Und ein Teil der Menge versucht, in das Rathaus zu stürmen, in dem sie Heil vermuten. Und die wollen ihm einfach einen Kragen. Die Polizei feuert dann Schreckschüsse und Warnschüsse ab und versichert den Leuten wieder, dass alles jetzt mal genauestens untersucht wird, Leute. Während dieser Tumult auf dem Rathausplatz passiert, werden die Geschäftsräume und die Fabrik von Heil komplett verwüstet. Es ist einfach richtiges Chaos. Und erst in der Nacht kehrt man so ein bisschen Ruhe ein. Und die Polizei denkt sich, okay, haben das Schlimmste hinter uns.
Jetzt essen wir erstmal alle ein Stück
Sitze. Komm, schneid mir mal was auf.
Ja, mal zu Kräften kommen.
Ja, aber am nächsten Morgen geht das Ganze schon wieder von vorne los.
Echt?
Leute versammeln sich vor Heils Fabrik und vor dem Stadthaus. Diese Message, dass da irgendjemand ekelhafteste Tierabfälle zu Sülze verarbeitet hat und den Leuten zum Essen gegeben hat, ist jetzt auch in den Außenbezirken irgendwie angekommen. Und die Leute kommen praktisch reinzufahren, um Ärger zu machen.
Echt? Aber der Typ ist doch schon jetzt bei der Polizei. Also was wollen sie jetzt noch mehr?
Ja, ich habe mich auch gefragt, also wie konnte es eigentlich so nach diesem kaputten Fass so eskalieren?
Ja.
Und was wollen die Leute jetzt noch?
Genau.
Das habe ich auch unseren Experten gefragt.
Ja, das ist auf die Empörung der Bevölkerung zurückzuführen, vor allen Dingen der ärmeren Bevölkerung, die halt für ihr weniges Geld halt auch vernünftige Nahrung haben wollten und durch diesen Unfall halt es so aussah zunächst, als wenn wirklich der letzte Dreck verarbeitet worden wäre, den sie dann zu essen gekriegt haben. Ja, das war ein Ventil. Vielleicht war es auch das, was die Leute hören wollten, dass sie halt betrogen wurden und ließen dann halt ihren Unmut halt auch freien Lauf.
Es geht nicht mehr um Jakob Heil. Mhm. Also es geht auch nicht mehr um diese Fabrik. Die Leute wollen jetzt einfach ein bisschen Stunk machen. Und die wollen irgendwie Rache und die sind sauer und die wollen irgendwo mit ihrer aufgestauten Wut und Energie hin. Egal, ob der schon im Knast sitzt.
Das ist wahrscheinlich wieder das, was du vorhin schon so beschrieben hast. So diese Zeit nach der schlimmen Zeit im Ersten Weltkrieg, wo es den Leuten immer noch schlimm geht, wo sie immer noch Hunger leiden, wo sie keine Jobs haben. Also die Lebensumstände einfach in jeglichen Belangen schlecht sind und sich der Frust einfach über Jahre aufgestaut hat. Dann ist es jetzt der Moment, wo es rauskommt.
Und wo auch die politische Situation total ungeklärt ist. Also wie wollen wir eigentlich mit diesem Land irgendwie weitermachen?
Genau.
Weil es war ja vorher ein Kaiserreich.
Ja.
Jetzt irgendwie, wir sind ja kurz vor Weimar.
Genau.
Dann, wer sagt denn eigentlich, dass die Polizei, die da irgendwie die Macht hat, dass die wirklich die Macht haben sollte? Wer sagt denn, dass da irgendwie die hier auch auf unserer Seite sind, auch dieser Arbeiterrat oder so?
Ja,
hol den Typen da raus. Wir klären das hier selbst. Das Gesetz der Straße, Leute.
Ja, stimmt.
Ja.
Ja, das ist echt so. Du hast einen scheiß Tag und dann sagt der Busfahrer was Doofes, dann kriegt der es halt ab, ne? Das ist dann so, alles entlädt sich jetzt in dieser Sülze.
Und nicht nur dort, ja. Die Unruhen breiten sich auch auf andere Fleischfabriken aus. Dort werden auch übelriechende Abfälle gefunden. Und das heizt den Mob einfach noch weiter an. Weil die denken also, was fressen wir hier über Jahre? Es werden die Mitarbeitenden von Jakob Heil auf den Rathausplatz gezerrt. Auch eben die Köchin von ihm, also Meta Auguste König, die muss sich jetzt eben auch den Fragen der Bevölkerung stellen, beziehungsweise den Anschuldigungen. Und die werden dann gezwungen, die Sülze selbst zu essen. Auf dem Rathausplatz, die müssen so Schilder und Plakate tragen, die sie demütigen. Da stehen so Sachen drauf wie, wir sind die Menschenschinder, die dieses Zeug unseren Mitmenschen zu essen gaben.
Oh.
Mobstimmung einfach.
Ja, heftig, ja.
Die Mitarbeitenden können sich irgendwann selbst befreien und werden von der Rathauswache gerettet. Die Demonstranten randalieren überall in Hamburg, auch in den anderen Firmen, die auch gar keine Sülze herstellen. Lebensmittelhersteller zu der Zeit müssen schnell so öffentliche Erklärungen abgeben an dem Tag, dass hier alles mit rechten Dingen zugeht, um sich einfach vor der Wut und den Menschen zu schützen. Aber die Situation eskaliert komplett. Polizei und Wachpersonal des Rathauses rufen die im Volk verhassten Bahrenfelder zu Hilfe. Das ist so eine Truppe zu der Zeit von Freiwilligen, die überwiegend aus Kriegsoffizieren bestehen. Also so
Aufräumer.
Genau, wir holen die mal die Aufräumer, genau. Die rücken dann mit Stahlhelmen und Maschinengewehren an und schießen in die Menge von dem Rathaus. Demonstranten, die mal Waffen erplündert hatten in den Jahren davor, schießen zurück. Der Lastwagen der Bahrenfelder wird angezündet. Die Kämpfe dauern die ganze Nacht auf diesem Rathausplatz.
Das ist ja Bürgerkrieg.
Und 15 Menschen sind an diesem Abend dann gestorben. Am 25. Juni, also 2 Tage nach dem kaputten Fass, wird in Hamburg der Ausnahmezustand ausgerufen. Demonstranten stürmen das Rathaus, erbeuten die dort gelagerten Waffen und nehmen viele Bahrenfelder gefangen. 14 davon werden getötet an diesem Tag, also 2 Tage später. Am Nachmittag erstürmen die Protestierenden weitere Gebäude, unter anderem das Hamburger Untersuchungsgefängnis und das Polizeigefängnis in Altona. Und der junge Hamburger Senat, zu der Zeit super jung gegründet, der befürchtet einen Putschversuch von Linksradikalen und bittet Berlin um die Hilfe. Die holen wiederum das Militär. Aber sie wollen dann mit dem Militär auch den Hafen sichern und dadurch die generelle Nahrungslieferung nach Deutschland sichern. Und am 1. Juli 1919, also ein paar Tage später, rücken rund 10.000 Soldaten unter dem Kommando des General Paul von Lettow-Vorbeck in die Stadt ein. Und eigentlich zu dem Zeitpunkt hat sich die Lage schon wieder ein bisschen beruhigt. Die Demonstranten wissen, dass sie gegen das Militär jetzt wirklich keine Chance hatte. Also die Barenfelder, die kriegt man auch irgendwie klein, aber das Militär, no chance. Aber die Soldaten gehen trotzdem mega brutal gegen die Demonstranten vor, verprügeln die aufs Schärfste, auch da eben, weil sie vermuten, dass es ein kommunistischer Putschversuch eigentlich ist, der von den Arbeitern irgendwie kommt. Ja. Mit dem Ruf Fenster zu, Straße frei, marschieren die Soldaten durch die Straßen Hamburgs. Die Leute werden verprügelt, wer nicht schnell genug verschwindet, der wird einfach niedergeschossen. Und am Ende haben die Soldaten die Demonstranten zwar entwaffnet und für Ruhe gesorgt, aber insgesamt sterben während der Sülze-Unruhen zwischen 80 und 90 Menschen.
Das gibt's ja gar nicht.
Ist krass, oder?
Man merkt halt, es geht irgendwann nicht mehr um die Sülze.
Genau.
Ne? Sondern wer hat hier die Macht?
Genau.
Wer hat jetzt das Sagen? Das ist echt interessant.
Vor allen Dingen in so einem Zeitpunkt, wo einfach in Deutschland auch so viel einfach unklar war.
Ja, eben, was du beschrieben hast. So, ne? Wo steuert unser Land hin? Wer führt uns in Zukunft? Was wird das hier für eine politische Struktur auch? Also das ist ja das, was sich eigentlich gerade entlädt, ja. Oder was hier gerade irgendwie ausgefochten wird. Ne?
Ich finde es dann tatsächlich unter diesen Gesichtspunkten eigentlich total positiv, dass Heil nicht gestorben ist während dieser Vorfälle. Die konnten ihn sichern in diesem Gefängnis, im Rathaus, und er landet dann irgendwann vor Gericht. Und gegen ihn sagen vor allem seine Mitarbeitenden aus, aber auch Sachverständige diverser Behörden. In der Anklage heißt es unter anderem, dass Heil Hunde, Katzen, Ratten, Pferdeschnauzen, tierische Geschlechtsteile, boah, Alter, und stinkende, madige und matschige Felle und Häute verarbeitet haben soll. Der soll sie zur Desinfektion gekalkt haben, also Kalkung von Lebensmitteln ist verboten, und dann eben als Sülzen und Suppen verkauft haben, vor allen Dingen an Wirtschaften und Hotels. Aber die Produkte gingen natürlich über den Verkauf in der eigenen Fabrik auch an die Verbraucher. Das Gericht wirft Heil außerdem vor, er solle seinen Mitarbeitenden Schweigegeld gezahlt haben, damit sie nichts über den Zustand im Betrieb ausplaudern, aber das kann man ihm leider nicht nachweisen. Auch die Verarbeitung der Tierteile kann das Gericht Heil trotz aller Aussagen nicht eindeutig nachweisen. Also Untersuchungen der Sülze deuten darauf hin, dass kein Hundefleisch in der Sülze ist, aber man findet Spuren von Pferdefleisch, und davon soll Heil aber nichts gewusst haben.
Pferdefleisch kann man ja
essen. Genau, also gibt es auch hier am Viktualienmarkt. Pferdefleisch, Metzger. Nachweislich war es, dass Jakob Heil richtig madige Tierhäute auch verarbeitet hat. Und von all diesen Sachen hat nicht nur er was gewusst, sondern auch natürlich seine Betriebsleiterin Meta Auguste König. Die hat anfangs alleine die Sülzen gekocht. Und die hat nicht nur Kenntnis davon, sondern suchte sogar Teile aus dem Abfall wieder heraus, um die nochmal weiterverarbeiten zu können. So, ist doch noch gut. Kann man doch machen. Wahrscheinlich, weil man ihr das Ziel gegeben hatte, sei so billig wie möglich.
Ja.
Im Urteil des Gerichtes heißt es dann, dass alles in der Sülze gelandet ist und Heil mit der Kalkung die schlechte Qualität der Ware auch vertuscht hat. Er hat also im erheblichen Maße gegen die Volksernährung verstoßen, aber ein psychiatrischer Gutachter stellt bei Heil etwas fest, das sein Urteil mildert, denn bei ihm sei festzustellen, eine sich hauptsächlich in einem erhöhten Selbstbewusstsein ausdrückende Hypomanie, die seine psychischen Hemmungen mindert. Also Heil kann gar nichts dafür, dass der so ist.
Dass er über die Stränge schlägt.
Also er sieht sich ja auch irgendwie als Retter in der Not. Das hat er bis zum Schluss behauptet, dass er sagt, klar, ist das nicht das Geilste, aber wir hatten ja sonst nichts. Und das Gericht sieht ihn wegen dieser Hypomanie als geistig minderwertig an, so heißt es damals. Johann Jakob Heil wird also wegen Vergehens gegen das Nahrungsmittel und Fleisch beschaugesetzt zu 3 Monaten Gefängnis und einer Geldstrafe von 1.000 Mark verurteilt. Also nichts. Seine rechte Hand, Meta Auguste König, muss für 6 Wochen ins Gefängnis.
Okay.
Ja, sogar unser Experte hat gesagt, das ist aus heutiger Sicht ein recht mildes Urteil. Aber man konnte eben für viele dieser Sachen, ne, also so Ratten, Köpfe von Hunden und so weiter, konnte man keine handfesten Beweise finden. Ja. Deswegen leider nur ein sehr mildes Urteil. Im September 1919 reagiert der Senat mit einem neuen Lebensmittelgesetz, das Hersteller dazu zwingt, über ihre Inhaltsstoffe Auskunft zu geben, Hygieneinspektionen werden verstärkt und so weiter und so fort. Also damit ist Jakob Heil nochmal mit heiler Haut davongekommen, hat aber trotzdem natürlich im Effekt 80 bis 90 Menschenleben auf dem Gewissen, weil er diese Sülzenunruhen mit verursacht hat.
Er war eine Ursache, aber
nicht der Hauptgrund.
Der Hauptgrund, ja genau.
Genau.
Ja, krass. Wie das ausgeartet ist, damit hätte ich ja gar nicht gerechnet.
Ja. Also ich fand diese Geschichte jetzt auch bei der Recherche so spannend, weil ich habe davon noch nie gehört. Mhm. Ich habe nichts darüber gewusst. Mhm. Und auch so diese Zeit, sich das vorzustellen, wie schlimm das gewesen sein muss. Ja. Also so, ist schon hart.
Total. Wo waren unsere Pferdefleischunruhen, als unsere Lasagnen hier in den Kühlregalen voll waren mit Pferd?
Wo war das?
Wo war das? Wo waren unsere Rinderwaren? Unruhen, als die
Gummibärchen.
Wo waren die BSE-Unruhen, als unsere Gummibärchen in Gefahr waren?
Genau.
Da ging es den Leuten einfach zu gut, Christian.
Ich glaube schon, ja.
Ne?
Ja.
Ja.
Meine einzige Hoffnung nach Ende irgendwie dieser Folge ist, dass ich sowas nicht erleben muss. Also solche Bedingungen, die dann zu solchen Taten und solchen, also sowohl Taten jetzt von Jakob Heil, dass man irgendwie sagt, ich mache jetzt hier aus Scheiße Gold, also literally Scheiße, und eben auch solchen gesellschaftlichen Unruhen, weil es ist schon übel, richtig übel.
Ich möchte einfach nie in die Situation geraten, dass ich denke, diese Sülze ist jetzt das Beste, was ich essen kann. Ich glaube, ich kann nie wieder sowas essen, was in Aspik ist.
Nee.
Ich glaube, es geht nicht mehr.
Ich kann auch nicht.
Nee. Aber ist auch nicht schlimm, weil, also ich habe es jetzt auch bis jetzt nicht vermisst in meinem Leben.
Ja.
Es ist einfach so ein Mental Load, der mir jetzt genommen wird. Der Gedanke, soll ich heute Aspik essen oder nicht, der ist jetzt einfach weg aus meinem Kopf.
Ja, ja, gut.
Das hat mir echt...
Da beschäftigt man sich ja auch so oft mit, ne?
Ja, einfach jeden Morgen wache ich auf und erstmal so... Heute Aspik oder nicht? Nee, das ist raus aus meinem Kopf. Danke, Jakob Heil.
Und wir sind ja nicht nur auf Instagram, da könnt ihr uns folgen, @DarwinGefällt es, sondern natürlich auch auf Spotify. Und wenn ihr jetzt diese Folge auf Spotify gehört habt, gibt es ja immer so ein kleines Umfragetool. Und da würde mich heute mal total interessieren, wir haben ja schon von der Mock-Turtle-Suppe gehört. Was war das Absurdeste, was ihr jemals gegessen habt?
Ja, das interessiert mich auch.
Darwin gefällt, das ist eine Produktion von Kugel und Niere mit Anna Bühler und Christian Alt. Recherche Johanne Burkhardt. Produktion und Redaktion Lina Kempenich. Audioproduktion Simone Hundrieser. Technische Betreuung Tobias Schröckenbauer. Und die Intro-Musik kommt von Robert Sladischek.
Darwin gefällt das
mit Anna und Christian.